Ja, Medizin hat mich immer irgendwie schon als kleiner Junge interessiert. Es war immer diese Beziehung, verstehen, was geschieht im Körper, was passiert da naturwissenschaftlich. Am Anfang ist es mehr so ein Neugier, so ein Interesse für den menschlichen Körper, die Funktionen, die Krankheiten. Und je mehr man dann so mit Patienten, mit Kranken auch zu tun hat, kommt auch noch so eine persönliche, empathische Geschichte dazu, wo man einfach diese Nähe mit Menschen und diesen Umgang mit Kranken sehr faszinierend findet.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Guten Morgen, Mittag und Abend allerseits. Ich bin Christian Pflug, Kopf und Stimme von Essen im Ohr bei der Rubrik Gesundheit. Ich stelle mich ja gern mal dumm. Manchmal bin ich auch dumm und dann frage ich Fragen, für die beim Arzt keine Zeit ist oder die man sich nicht zu fragen traut. Essen im Ohr ist einer unserer regelmäßigen Podcasts und kommt immer dienstags raus, auch zu anderen Rubriken wie Sport oder Menschen allgemein. Und ihr findet alle Folgen auf radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Oh, da sind dann so Influencer, der RWE-Vereinsboss, eine Ordensschwester oder auch der Oberbürgermeister zu finden. Also quer durch alles, wo es Menschen gibt, die interessant erzählen können. Und zum Thema Gesundheit ist der Urologe für untenrum, genauso wie die Hals-Nasen-Ohrenärztin mit in der Liste. Schaut da also mal rein. Diese Folge in der Rubrik Gesundheit dreht sich rund ums Herz. Zu Gast ist der Kardiologe Professor Dr. Oliver Bruder, Chefarzt am Herz- und Gefäßzentrum des Elisabeth-Krankenhauses. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sie haben den positiven Job, wie ich finde, denn manche Organe stehen ja für Missempfindungen wie, wenn einem was auf den Magen schlägt, eine Laus über die Leber läuft oder an die Nieren geht, aber ihre Arbeit geht ans Herz, das Organ, mit dem wir Liebe, Emotionen und Wärme verbinden. Und der Herzchen-Smiley, der sagt ja auch so viel. Haben Sie die Fachrichtung auch deswegen ausgesucht?
Ich fand das Organ immer toll. Schon am Anfang des Studiums war das immer mein Organ. Vielleicht liegt das wirklich an diesen positiven Assoziationen, die das Herz so bei uns in unserer Kultur hat. Das hat sicherlich mit dabei geholfen. Aber ich fand es einfach rein medizinisch, wissenschaftlich spannend.
Ja, Klappen, Ventile,
Durchblutung. Ja. Ja, genau, das Herz schlägt fürs Herz. Fand ich also als junger Praktikant, Formulant einfach großartig.
Über Klappventile und Ähnliches reden wir gleich noch. Also freut euch auf informative Folgen mit Themen wie, ist Kaffee gut für den Kreislauf oder nicht? Oder was hat Herzschmerz mit dem Herzen zu tun? Oder auch, wie fördere ich meine Durchblutung? Und wie merke ich, dass etwas nicht stimmt? Ja, und zuletzt schauen wir dann noch auf eine gemeinnützige Veranstaltung am 1. Mai, den Herzkreislauf 1000 Herzen, so heißt er, ne? An der Zeche Zollverein, dazu dann später mehr. Aber jetzt, nach dieser Vorrede, ist der Gast erstmal dran. Wir haben den Steckbrief traditionell mit unserem heutigen Gast. Da hören wir mal rein. Sie füllen das förmlich aus, was ich akustisch nachfrage. Vollständiger Name?
Oliver Bruder.
Wann und wo geboren?
Am 11. Mai in Essen, 1966.
Also Uressener sozusagen.
Total. Schule, Studium, alles.
Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Essen-Huttrop Richtung Steele an der Grenze.
Aha. Und Sie sind immer in Essen geblieben eigentlich? Da.
Immer geblieben, ja.
Ihre Ausbildung?
Ich habe im Karl-Humann-Gymnasium in Essen-Steele das Abitur gemacht und danach tatsächlich auch in Essen studiert, weil wir hatten hier eine Tischlerei, einen Familienbetrieb und da habe ich immer mitgearbeitet, um das Studium zu finanzieren. Und deshalb war es die Uni Essen.
Und wie kamen Sie da auf Medizin?
Ja, Medizin hat mich immer irgendwie schon als kleiner Junge interessiert. Es war immer diese Beziehung, verstehen, was geschieht im Körper, was passiert da naturwissenschaftlich. Am Anfang ist es mehr so ein Neugier, so ein Interesse für den menschlichen Körper, die Funktionen, die Krankheiten. Und je mehr man dann so mit Patienten, mit Kranken auch zu tun hat, kommt auch noch so eine persönliche, empathische Geschichte dazu, wo man einfach diese Nähe mit Menschen und diesen Umgang mit Kranken sehr faszinierend findet.
Also die Arbeit mit Menschen gehört auch dazu.
Total.
Also man, auf Bildschirmen und Werten aus.
Absolut. Man ist einerseits naturwissenschaftlich irgendwie neugierig. Ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Das ist am Anfang auch ein wichtiger Faktor. Und dann ist man wirklich gerne mit Menschen zusammen.
Ihre aktuelle Jobbezeichnung, jetzt kann es kompliziert werden, ich glaube, das sind so mehrere Sachen. Ne?
Ja, wir machen eigentlich, wir sind in der Klinik für Kardiologie, Angiologie im Elisabeth-Krankenhaus, aber auch im Marienhospital Mülheim, sind zusammen drei Chefärzte, ist also so ein bisschen ein moderneres Modell im kollegialen System mit unterschiedlichen Schwerpunkten, machen wir das zu dritt und ich bin auch noch ärztlicher Direktor des Elisabeth-Krankenhauses hier in Essen.
Und Sie sind auch Professor?
Genau, das an der Ruhr-Universität Bochum. Mhm.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Ja, das ist der Baldeneysee, wenn ich das mal so sagen darf.
Haben Sie da eine bestimmte Ecke? Geheimtipp?
Ich mag die Region, ja, wo die Zeche Karl Funke an den See kommt, sehr gerne. Also ich fahre gerne Mountainbike und dann gibt es so eine Schleife und dann kann man da runter zum See wieder hoch. Das mag ich sehr gerne. Dann ruder ich auch auf dem Baldener See und bin auch schon Kajak gefahren. Und dann mag ich auch diese Ecke, wo es in diesen Schilfgürtel Richtung Heisingen zum Naturschutzgebiet geht. Das finde ich sind so die schönsten. Aber auch die ganzen Wälder rund um Essen, das ist ja im Süden unglaublich schön. Ja.
Fahren Sie mit dem Mountainbike auch ganz rum oder eher so zickzack dann die Schleifen?
Ja, so ausgewählte Wege. Man kann ja dann wirklich ganz weit fahren mit dem Rad bis Düsseldorf und auch mit dem Rennrad dann. Also das ist schon, das hat einen ganz hohen Freizeitwert da, finde ich.
Und ist gut für die Herzgesundheit.
Das ist optimal. Ja. Man ist wirklich, man muss sich ja auch konzentrieren auf dem Rad, sonst geht das ja nicht gut. Und dann denkt man mal für ein paar Stunden an gar nichts anderes, außer die nächste Kurve.
Das ist vorbildlich. Jetzt kriegen wir die Kurve wieder zum Steckbrief. Ja. Zahl der Ehen und der Kinder.
Eine Ehe. Sehr, sehr lange auch schon, seit 2000. Und drei Kinder. Und die sind jetzt auch schon im Erwachsenenalter.
Ja, da müssen Sie gar nicht entschuldigend gucken, dass es eine Ehe
21,
ist.
21, 23, 25, ja, die Kinder sind also auch schon relativ Wahnsinn. Weit.
Haustiere?
Haben wir einen Hund und der heißt Matti, ist ein Großpudel, 10 Jahre alt. Ich hoffe, er ist noch lange bei uns und er ist wirklich ein vollwertiges Familienmitglied. Und er hält uns auch am Laufen. Da muss man ja auch rausgehen, egal wie das Wetter ist.
Ja.
Das fordert er und das ist am Ende auch für die Gelenke, fürs Herz, den Kreislauf extrem gesund.
Mal sehen, wie es jetzt gesund ist. Lieblingsbestellung im Restaurant?
Ich esse sehr gerne italienisch und mag da eigentlich alle Pasta-Gerichte querbeet. Und ja, das wird irgendwas mit Pasta sein, wenn ich es mir aussuchen könnte.
Okay, ich wollte gerade sagen, mediterran ist ja auch gesund.
Ja, genau.
Pasta.
Ja, Pasta.
Also lecker. Ist lecker.
Ja.
Liebstes Urlaubsziel, auch Italien?
Nee, Nordsee, also Insel Föhr. Weil ich ein kleiner Junge bin, da bin ich extrem treu und bin da Wassersportler, schon einer der ersten Windsurfer da in der Nordsee. Also das mache ich jetzt schon seit, mein Gott, fast 50 Jahren. Und ja, da verbringen wir die Sommerurlaube meistens.
Ihre größte Stärke?
Ich glaube, ich kann gut mit Menschen, wie man so sagt, im Ruhrgebiet und bin sehr ausgeglichen und glaube ich, kann gut Harmonie erzeugen in Teams und die mitnehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Jetzt ist Ehrlichkeit gefragt. Ihr größtes Laster?
Süßigkeiten. Also das ist auch, das wird auch immer wieder in der Familie thematisiert. Da kann ich echt nicht widerstehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht vorbildlich, aber auch in der Klinik, also so an Schokolade vorbeizugehen, fällt mir echt schwer. Gibt dann wie bei allen diesen Dingen so Phasen, wo man das gut in den Griff kriegt und Phasen hat, klappt das überhaupt nicht. Und das ist echt nicht gut.
Bitterschokolade mit hohem Kakaoanteil soll ja auch gesund sein.
Ja, ja, das kann man sich dann einreden. Also ist wahrscheinlich auch was dran, aber das ist bei mir relativ wahllos und gar nicht vorbildlich. Also ein kleines Laster, sagen wir mal.
Jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Wenn es gegen Langschläfer.
Aber Sie müssen früh am Start sein. Ne?
Fällt mir immer schwer, immer noch.
Lieber Golf oder lieber Tennis?
Dann lieber Golf. Mhm. Also, wo ich beides spielen kann. Aber beim Golfen ist man so schön draußen in der Natur und man muss es auch nicht so ernst nehmen. Ja. Habe ich aber fast nie Zeit zu, muss ich ehrlicherweise sagen, außer ein-, zweimal im Jahr.
Ja, und auf Höhe ist kein Golf angesagt, sondern?
Da auch Golfen, ist das sehr ursprünglich und noch sehr rustikal. Also zumindest war es das in meiner Kindheit und da ist dann auch mal Zeit dafür.
Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Ja, leider lieber Fleisch. Also ich bin schon eher ein Fleischesser. Auch nicht vorbildlich, aber vor der Wahl gestellt, entweder oder Fleisch.
Ernährungsberater würden Sie jetzt retten und sagen, ja, aber kein rotes Fleisch, sondern besser.
Ja. Das wäre die Theorie. Ich glaube, ich esse insgesamt sehr ausgeglichen und auch wenn diese Akzente jetzt so klingen, als wäre da vieles im Argen, ist, glaube ich, ganz gut, aber das sollen ja ehrliche Antworten sein. Und ehrlicherweise ist das, wäre es Fleisch dann.
Es kommen jetzt nicht mehr ganz so viele Schlimme. Allerdings das eine jetzt hier, Dortmund oder Schalke?
Darf ich Bayern München sagen? Ist das sehr schlimm im Ruhrgebiet? Also ich kriege immer, ich stehe dazu.
Weiß nicht, welche Zuschriften wir nachher kriegen, aber
ich stehe zu Bayern München. Also genau. Also wenn, wäre es auch eher Dortmund. Unser Nachbar ist großer Dortmund-Fan. Den mag ich sehr und dann wäre eher die Sympathie für Dortmund.
Als jemand, der in Essen geboren ist und aufgewachsen ist, gäbe es ja da auch noch einen kleinen Verein an der Hafenstraße.
War ich auch, gehe ich auch sehr gerne hin. Ich finde es immer wichtig, wenn man so im Gespräch auf jemanden trifft, der irgendwie für einen Fußballverein ist, dann, also finde ich, irgendwie gehört zum Ruhrgebiet dazu, dass man irgendeinen Verein mag.
Ja.
Also bei mir wäre es dann so zwischen Rot-Weiß, Lokal und halt Bayern München.
Ja, alles in Ordnung, wenn es jetzt nicht MSV Duisburg oder so ist, von daher.
Nee, da bin ich raus.
lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Ist Kaffee gut für den Kreislauf oder eher nicht als Kardiologe? Ist
das schon die erste Fachfrage? Das sagen ja die Studien, die sagen, dass Kaffeetrinken, gerade wenn es im Vormittagsbereich passiert, das Herzinfarkt- und Demenzrisiko, Schlaganfallrisiko reduziert.
Ach guck, ich habe ja einen niedrigen Blutdruck, da ist das ja eigentlich ganz gut. Ne?
Eigentlich super. Also ich mag das auch sehr, Kaffee am Morgen. Und es scheint gut zu sein, wobei wir das nie so genau wissen, was wir da eigentlich messen in diesen Studien. Denn die Leute, die morgens Zeit haben, Kaffee zu trinken und richtig zu frühstücken, sind meistens auch aus sozialen Verhältnissen, wo es ein bisschen besser geht und man auf seine Gesundheit achten kann, ob man sowas auch misst.
Die entspannter und weniger gestresst in den Tag gehen können.
Ja, genau, das ist, weiß man nicht. Aber wenn, Kaffee ist gut.
Wir haben jetzt, bevor wir fachlich weiter einsteigen, noch die Fragen aus dem Glas. Die weiß ich selber nicht, was Sie ziehen. Hier ist Ihr Glas, ich gebe Ihnen das einfach rüber. Ich
leg mal los.
Und dann können Sie es öffnen, so ein Wegglas, immer gut verschlossen. Den einzigen Unterschied gibt es gibt Zettel mit per Du und per Sie. Ich habe bei Ihnen mal per Sie genommen, aber letztlich kommt es auf die Fragen an. So, der erste ist aufgeblättert.
Oh, das ist ja schon was ganz Gutes. Was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben? Das schönste Kompliment war eigentlich, als ein Patient einmal nach einer Behandlung schrieb, ich glaube, er hat das auch in irgendeinem Social-Media-Kanal gepostet, dass ihm so gefallen hat, dass unser ganzes Team so freundlich und herzlich zu ihm war und dass das wie aus einem Guss wirkte. Egal, ob er die Putzfrau oder den Chefarzt gefragt hat, er hat die gleiche Information bekommen. Und alle waren irgendwie an ihm persönlich interessiert. Und wenn man so eine Klinik so viele Jahre führt, ist das so ein super schönes Kompliment, weil dann ist das ja irgendwie so genau, wie man sich das vorstellt, dass alle wirklich für die Sache arbeiten und gemeinsam an einem Strang ziehen und noch freundlich sind
dabei. Ja, weil man ja hofft, dass es so ist, aber auch genau weiß, wo so viele Menschen arbeiten, wird das nicht immer 100% gelingen. Das wird
nicht jeder so empfinden, auch bei uns nicht, aber das war so ein Kompliment, also ich habe es als Kompliment empfunden für das ganze Team, aber auch für mich selbst, weil man ja dafür verantwortlich ist.
Ach ja, schöne Frage schon mal. Wir können weitere Fragen später nochmal rausholen. Sie sind nun Arzt der Herzen oder besser Experte für Herzgesundheit. Da liegt nahe, nach Herzschmerz zu fragen. Zum Beispiel bei einer Trennung von Partner, Partnerin. Was hat Herzschmerz mit dem Herzen zu tun? Oder anders, kann man an gebrochenem Herzen sterben?
Ja, das erstaunlicherweise muss ich die Frage so ein bisschen mit Ja beantworten. Mhm. Einerseits sind natürlich alle psychischen Belastungen können Herzinfarkte auslösen. Das ist, glaube ich, klar. Und in einer echten Depression oder dauerhaften Stress zu leiden, krankhaften Stress, macht da sicherlich was. Aber es gibt auch tatsächlich Krankheitsbilder in der Kardiologie, ein Krankheitsbild. Das nennt man auch das gebrochene Herz oder Broken Heart Syndrome. Da weiß man auch gar nicht genau, wie das entsteht, aber genau da passiert sowas, was Sie gerade schildern. Man hat eine emotionale Belastung, also das kann ein Überfall sein, eine Krankheit, ein Sterbefall. Und dann bildet sich eine Situation heraus, wo die Herzmuskulatur massiv geschädigt ist, ganz schwach. Das präsentiert sich in der Notaufnahme wie ein Herzinfarkt, die Gefäße sind aber in Ordnung.
Also körperlich messbar, man sieht es an den
Ausschlägen. Richtig messbar. Das EKG ist verändert, man macht einen Herzkatheter, die Gefäße sind normal, aber das Herz ist groß wie ein Ballon. Mhm. Im Japanischen heißt das Takotsubo, Tintenfischfalle, weil die Tintenfische mit so amphorenähnlichen Gefäßen fangen, also in der Mitte ganz schlank im Hals und dann oben eine große Amphore und so sieht das Herz dann aus, ist groß wie ein Ballon, apical ballooning heißt es, auch so ein englischer Begriff dafür und ist wirklich ein emotionaler Trigger und irgendwie glaubt man, das ist so ein Adrenalinstress, der die Muskulatur direkt schockt und dann geht das aber meistens gut aus. Also ganz gefahrlos ist es nicht, aber es passiert nicht so häufig was Ernsthaftes, manchmal schon. Wenn einem was zum Herzen geht oder einem gebrochenen Herzen leiden, das findet dann in einer Krankheit wirklich in der Realität seinen Platz. Ne?
Und richtig ist aber, das erst wie ein Herzinfarkt zu behandeln und zum Notarzt zu gehen und erstmal Maßnahmen.
Du hast ja die gleichen Symptome, es drückt in der Brust, enge Gefühle in der Brust mit Ausstrahlung in den Hals, die Schultern, Rücken. Das sind ja so die Warnsymptome für einen Herzinfarkt. Das fühlt sich genauso an. Und wenn wir das nachher hören, wenn wir die Diagnose gestellt haben, dann sind auch rückblickend die Beschwerden nicht zu unterscheiden.
Lässt sich das vermeiden? Ich meine, die Ursache für diesen Stress oder in dem Fall die Enttäuschung, das gebrochene Herz,
ist
einfach da wahrscheinlich.
Ja, genau. Also die Ursachen, das ist das Leben einfach und das ist halt eine Variante, wie der Körper krankhaft reagieren kann auf Stress. Es ist zum Glück selten. Es ist nicht so häufig wie ein Herzinfarkt. Aber es gibt's und umso mehr macht das Organ spannend, ne? Also.
Aber dass es meistens gut ausgeht?
Es geht selten tödlich und häufig schon dramatische Verläufe, auch mit Intensivaufenthalten, aber meistens geht es gut aus und die Ereignisse, die dazu führen, sind echt so vielgestaltig. Das ist ja von Japanern zuerst beschrieben und Karaoke singen zum Beispiel ist in Japan eine häufige Ursache. Ich dachte immer, die steht total da drauf, aber dabei kriegen die anscheinend so einen Stress auch, dass sie da Singing in Public stand in dem dem japanischen Paper, in der Publikation, war die häufigste Ursache.
Interessant.
Ne? Ja.
Ist, glaube ich, in Deutschland anders, aber.
Wahrscheinlich. Oder wir hätten noch mehr Stress. Ja. Deshalb singen wir gar nicht so viel.
Anderer Stress. Da sind wir jetzt bei Ihrem Beruf, Professor Bruder. Sie sind Kardiologe und Angiologe.
Ich bin nur Kardiologe. Nee. Also die Klinik ist Kardiologie und Angiologie.
Sie sind der Kardiologe.
Genau, wir haben dann den Dr. Hesen, der ist unser Chef Angiologe. Also wir machen das so ein bisschen.
Es hängt ja eng zusammen.
Es hängt total eng zusammen. Also Herz- und Gefäßerkrankung, ne? Ja, das ist so ein Begriff.
Da wollte ich gerade mal sammeln, was gehört denn zu Ihrem Bereich? Also welche Organe, das Herz, aber auch die Blutbahnen,
genau.
Alles was mit dem Kreislauf zu tun hat. Und die Gefäße sind aber dann Angiologie, oder? Also
naja, das so genau, wie Sie schon sagen, so streng kann man das nicht trennen. Also die klassische Schaufensterkrankheit, das wäre jetzt eher angiologisch, eine Engstelle in den Beingefäßen, gerne durch Rauchen.
Also man bleibt stehen vorm Schaufenster.
Genau, dann tut die Wade weh und dann ist da eine Engstelle, die kann man aufdehnen, das wäre eher angiologisch. Aber die Risikofaktoren sind hier in allen Gefäßbereichen die gleichen. Und deshalb, das verbindet diese verschiedene Fachgebiete.
Sie sind aber kein Herzchirurg, so klassisch, wie man sich aus Arztsehen vorstellt, jetzt die große OP und sie öffnen und
großartige Herztransplantationen
und großen Sachen nicht.
Die großen Auftritte nicht, sondern der Kardiologe öffnet also nicht den Brustkorb, operiert nicht am offenen Herzen, aber er bringt halt über die Gefäße Katheter vor, mit denen er verengte Stellen aufdehnen, durch Stents stabilisieren kann oder auch kranke Herzklappen ersetzen kann. Der Kardiologe implantiert aber auch Herzschrittmacher. Das ist ja auch eine wenig invasive Geschichte. Da ist ja nur der Schrittmacher in einer kleinen Tasche unter der Haut des Brustmuskels und dann eine Sonde, die zum Herzen geht. Das sind die Sachen, die Kardiologen machen. Ultraschall des Herzens, MRT, CT des Herzens. Ja, das ist eine riesen Bandbreite. Also
das Letzte klingt etwas harmloser. Ich werde zwar in irgendeine Röhre geschoben oder habe Ultraschall so ein bisschen mit so ein bisschen Schmiere sozusagen. Das Erste, was Sie gesagt haben, das ist ja nichts für schwache Nerven. Also dann mal weghören, wenn man sagt, diese, wenn Sie jetzt einen Stent legen oder reingehen in die Adern, dann müssen Sie ja irgendwo rein und da schieben Sie dann irgendwie einen Schlauch durch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also eine normale Herzkatheteruntersuchung wird heute über die Handgelenksarterie, die Arteria radialis gemacht und das ist ehrlicherweise nicht schmerzhafter als eine Blutabnahme. Das wird lokal betäubt und dann kann der Patient zuschauen, was da am Monitor in seinem Herzen gezeigt wird. Man spritzt dann, geht über einen Katheter bis zum Herzen, spritzt Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße und sieht dann verengte Stellen, die man aufdehnt mit einem Ballon und dann durch so eine Stent-Struktur, das ist wie eine Stütze, kommt übrigens ein Begriff aus dem Bergbau, die Bergbaustreben heißen Stents in England und das hält das dann offen. Das ist extrem schonend.
Also Sie fahren dann mit einer kleinen Kamera auch durch?
Nee, das ist unter Röntgendurchleuchtung.
Ach, das
ist genau, das ist gleichzeitig eine Röntgenanlage, man liegt auf dem Tisch unter dieser Röntgenanlage und hat dann die Röntgenbilder, die Röntgenfilme, der Kontrastmittelfüllung der Herzkranzgefäße, die man sieht und danach behandelt man. Man kann aber auch tatsächlich mittlerweile mit kleinen Ultraschallsonden durch die Gefäße gehen und die Gefäßwände darstellen, also diese Plaques, die aufbrechen und Infarkte verursachen, kann man sehen, wie viel Fett eingelagert ist in der Gefäßwand, wie viel Verkalkung da ist. Das ist alles möglich, was aber heutzutage auch nicht invasiv ohne Katheter im CT zum Beispiel geht, in der Computertomographie. Mhm. Die sind mittlerweile so gut, dass sie die diagnostischen Bilder fast in gleicher Qualität liefern.
Trotzdem spannend. Sie müssen sehr feinmotorisch gut sein, wenn Sie das
Genau, ich bin ja Tischlersohn, da muss man ja, also bisher gröber Tischler.
Tischler, denke ich auch, grobes Holz.
Das ist glaube ich, nicht der technische Anspruch, den jetzt ein Neurochirurg oder ein Herzchirurg hat an die Fingerfertigkeit, aber Kardiologie ist halt sehr vielseitig, von der Diagnostik und Vorbeugung, da gibt es auch die Sportkardiologie, bis hin zu herzkardiogener Schock, Intensivstation, Wiederbelebung, Kunstherztherapie, Herzkatheter, Klappenimplantation, das ist alles in diesem Riesenspektrum drin. Das fand ich immer so faszinierend. Und über die Jahre habe ich auch immer so diese Entwicklungsstufen miterlebt. Also als ich angefangen habe, da gab es noch keine Stents, da gab es nur den Ballon und die Gefäße haben sich immer wieder zusammengezogen. Dann kam der Stent dazu, dann wurden die Stents beschichtet. Dann gab es die normalen Schrittmacher gegen langsame Rhythmusstörungen, dann diese Defis gegen tödliche, schnelle Rhythmusstörungen, die implantiert wurden. Und das ging immer so weiter. Dann konnte man im MRT und im CT das Herz untersuchen. Dann wurden Herzklappen implantiert im Herzkatheterlabor. Und mittlerweile ist das CT so gut, dass es die Herzkranzgefäße wie ein Herzkatheter darstellt. Kunstherztherapie ist dazu gekommen. Also das war immer alle 5 Jahre irgendwas Neues. Und das hat das auch super spannend gemacht.
Ich höre fasziniert zu, jetzt haben Sie so viele Begriffe genannt, dass ich denke, da ist eine Menge drin. Ich hatte nämlich überlegt, zum Herz, was gehört dazu? Also die Herzklappen, Herzmuskel und irgendwie Kammern, aber da hört es bei mir schon auf. Dann habe ich so das vor Augen, man sieht ja sowas manchmal in der Darstellung, im Fernsehen oder so. Da, wo das Blut reinfließt, da es rausgeht, da, wo gepumpt wird. Ich habe jetzt wahrscheinlich es sehr, sehr einfach gesagt, aber letztlich das zentrale Herz als so wichtiges Organ, ohne das geht es ja nicht, hat so viele Feinheiten, die Sie auch gerade genannt haben, dass schon...
Also ja, es ist unsere große Pumpe, die alles sozusagen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, den ganzen Körper. Aber im Grunde sind, also außer den dramatischen Geschichten, Herzinfarkt, Wiederbelebung und sind es immer so 3 Leitsymptome, die Patienten zu uns bringen. Die einen haben Brustschmerzen, das kann diese Angina pectoris sein, weil ein Gefäß verengt ist, also Durchblutungsnot, Druck in der Brust, Engegefühl. Das kann Herzschwäche sein, die Patienten haben dann Luftnotschwäche oder dicke Beine. Und die dritte Gruppe hat irgendwie Herzjagen, Herzstolpern, langsamer Herzschlag, also Rhythmusstörung. Also Elektrik, Herzfunktion und Herzdurchblutung, so die 3 großen Themen.
Also so die häufigsten Symptome, die bei Ihnen dann auch...
Ja. Genau.
Das ankommen ist so. Und wo Sie dann ziemlich schnell wahrscheinlich wissen, das geht in diese oder jene Richtung. Und so, dann starten Sie den Untersuchungsmarathon.
Genau.
Ja, das wäre die Frage, womit kommen denn die Menschen, welche?
Das sind die 3 häufigsten Ursachen. Ne?
Und was ist die häufigste von den 3 häufigsten?
Ja, die häufigste Grund für Krankenhausbehandlung in Deutschland, aber auch in allen westlichen Ländern, ist Herzschwäche. Also das heißt Luftnot oder auch Wasseransammlung im Körper, dicke Beine, weil das Herz aufgrund einer Schwäche der Muskulatur, der Durchblutung oder Fehlfunktion der Herzklappen nicht mehr in der Lage ist, diesen Job durchzuführen, der große Motor unseres Kreislaufs zu sein.
Woran merke ich, dass was nicht stimmt? Also jetzt kann ich sehen, Atemnot und so, da haben Sie ein paar Sachen genannt. Dann hat mal jemand gesagt, du hast blaue Lippen, dann ist bei dir da irgendwas nicht in Ordnung irgendwie, da fehlt vielleicht Sauerstoff oder so.
Das ist schon ein sehr besonderes Zeichen, aber es ist tatsächlich, also das sind ja auch immer wichtige Botschaften, die Menschen hören oder lesen oder sehen im Fernsehen, immer dran zu denken. Einmal dieser Brustschmerz, diese Enge in der Brust, die mit diesem Begriff Angina pectoris beschrieben wird. Der, wenn er in Ruhe auftritt, halt zum Notarzteinsatz führen sollte, 112, weil wenn bei so einem Herzinfarkt ein Gefäß im Herzen, ein Herzkranzgefäß verschlossen ist, stirbt das Gewebe dahinter ab, der Herzmuskel. Das ist einmal akut lebensgefährlich durch Rhythmusstörungen und andererseits muss man so schnell wie möglich in einem Katheterlabor, in einem Herzkatheterlabor, um dieses verschlossene Gefäß wieder zu öffnen, denn der Muskel kommt nicht zurück. Also das zu erzählen, dass diese Symptome wichtig sind, ist, glaube ich, immer wichtig. Und bei Luftnot und Leistungsschwäche und dicken Beinen den Leuten zu sagen, hey, checkt doch mal bei eurem Hausarzt ein und fragt ihn, was das sein könnte. Der hat auch schon einige gute Ideen, wird gar nicht immer den Kardiologen brauchen, um Herzschwäche rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Kann ich auch, wenn ich selbst was messe, irgendwie sagen, da stimmt was nicht? Also Puls, Blutdruck oder vielleicht Sauerstoff im Blut oder solche Dinge, habe ich da irgendwie? Oder ist das eher schlecht, weil ich dann mich aufrege?
Ja, es wird zunehmend wichtiger, aber die Optionen, die es so von diesen ganzen Apps und digitalen Möglichkeiten gibt, die sind ja noch nicht komplett zu Ende entwickelt. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich immer besser werden. Aber ab einem gewissen Lebensalter, so spätestens ab 40, den Blutdruck regelmäßig zu messen zum Beispiel oder messen zu lassen, ist ein wichtiger Punkt. Und wenn das durch einfache Mittel mal durch die Uhr oder so, was jetzt noch nicht so richtig seriös ist, wirklich geht, dann können wir viele Krankheiten rechtzeitig erkennen. Ne?
Also Wann ist es am besten zu messen? Morgens ist der Blutdruck, glaube ich, niedriger als nachmittags. Und bei Jüngeren ist er niedriger als bei älteren Menschen so
standardmäßig. Ja, genau. Und, aber für alle gilt eigentlich, je niedriger der Blutdruck, umso besser. Mhm. Also man fragt sich ja immer, was ist optimal? Die Weltgesundheitsorganisation sagt, unter 120, 80 ist optimal.
Also ich hatte manchmal 90 zu 55 gehabt.
Ja, das ist gar nicht schlimm. Also das kriege ich häufig. So genau. Also ich habe auch immer super niedrigen Blutdruck. Das schützt nicht davor, in Zukunft Bluthochdruck zu entwickeln, ist aber völlig unbedenklich. Und wenn man jetzt so in Naturvölker schaut, das fand ich ganz spannend, man würde sich ja fragen, was wäre, wenn wir nicht in so einer Zivilisation leben? Und so in den Bergen des Himalayas oder in den Anden, Amazonasregionen gibt es Urvölker, die haben tatsächlich bis ins hohe Lebensalter einen Blutdruck von 150. Also alles andere ist anscheinend irgendwie ein zivilisatorischer Einfluss. Und je höher der Blutdruck so im Schnitt über das Leben ist, desto eher kriegt man halt einen Schlaganfall und Herzinfarkte und ähnliches.
Wann also, wird es kritisch? 140, 150?
Also über 140 zu 90, da hat man Bluthochdruck. Da ist es relativ klar, dass diesen Wert sollte man therapeutisch unterschreiten. Wahrscheinlich sind aber noch niedrigere Blutdruckwerte richtig im Therapieziel. Unter 130 zu 80 ist besser. Und wir haben 20 Millionen Hochdruckpatienten, von denen also weit weniger als die Hälfte überhaupt wissen, dass sie Bluthochdruck haben. Deshalb war Ihre Frage, was sollte ich mal messen? Zum Hausarzt gehen, mal den Blutdruck messen. Ab einem gewissen Lebensalter, das macht aber auch der Betriebsarzt, kommt einem so trivial vor, so eine alte modische Blutdruckmessung. Aber ja, wenn man den rechtzeitig behandelt, kriegt man halt eben nicht mit 70 einen Schlaganfall, sondern halt da noch 10 tolle Jahre, die dann folgen, ohne Schlaganfall.
Was kann mir der Puls sagen? Gibt es da auch einen zu hoch oder wenn er nicht schnell genug runtergeht nach dem Sport?
Ja, der Puls ist für uns wichtig, weil es gibt ja diese Rhythmusstörung des Vorhofflimmerns. Also normalerweise haben wir diesen Sinusknoten, diesen elektrischen Taktgeber, der den normalen Puls vorgibt. Wenn der ausfällt, kommt die elektrische Erregung ganz diffus aus den Vorhöfen des Herzens. Das ist erstmal jetzt nicht lebensbedrohlich, auch so an sich elektrisch nicht schlimm. Aber es kann zu Schlaganfällen führen, weil sich im Herzen Blutgerinnsel bilden. Der Vorhof arbeitet nicht mehr synchron und kontrahiert nicht mehr. Und dann sammeln sich dort Blutgerinnsel an, die ins Gehirn geschossen werden können über den Kreislauf und zu Schlaganfällen führen. Das heißt, wenn man einen unregelmäßigen Puls bemerkt, ist es gar nicht schlecht, den Hausarzt aufzusuchen, dass der ein EKG schreibt. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Smartwatches auch solches Vorhofflimmern, solche Rhythmusstörungen schon erkennen können und die auch wirklich als medizinisches Tool geeignet sind. Und das ist dann Frühvorsorge, weil man, wenn man es weiß, Vorhofflimmern zu haben, es beseitigen kann, Blutverdünner einsetzen kann, damit es halt nicht zu Schlaganfällen kommt. Also diese Vorhofflimmern erkennen und Blutdruck messen, das sind so die zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind.
Ein EKG kann man dann ja nicht selbst machen, das kann dann der Hausarzt oder der Kardiologe oder
das stimmt,
Belastungs-EKG. Was kann ich damit dann noch sehen?
Das EKG beweist die Rhythmusstörung, die man hat, das Vorhofflimmern in diesem Fall. Bis das EKG verändert ist, muss aber schon sehr viel passieren. Also das sieht man dann, wenn man einen Infarkt hat oder hatte. Und da ist es aber so, dass diese künstliche Intelligenz schon immer mehr Informationen aus einfachen EKGs zieht und wahrscheinlich in relativ naher Zukunft mehr Aussage aus einem normalen EKG möglich ist, als das jetzt ist.
Wenn ich nachts aufwache und mein Puls holpert irgendwie, ich merke, und dann kommt ein Moment Pause und so, muss ich mir dann Sorgen machen? Oder irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ach, das ist ganz normal, dass das mal passiert.
Das ist es wahrscheinlich auch. Sorgen machen würde ich mir auf keinen Fall. Aber ich möchte halt so einen Vorhofflimmern rechtzeitig erkennen, denn die meisten Menschen spüren das gar nicht. Und wenn es zum Schlaganfall führen kann und wenn man dem durch Medikamente vorbeugen kann, dann sollte man das zumindest einmal kurz klären lassen. Und manchmal ist es tatsächlich die Smartwatch, die man dann trägt, die den Alarm gibt und die da sehr zuverlässig ist. Und dann das klassische EKG beim Hausarzt oder beim Kardiologen oder ein Langzeit-EKG.
Also so ein beschriebenes Problem im Herzen kann zum Schlaganfall führen oder eben auch zum Herzinfarkt?
Das Vorhofflimmern nicht, das führt nur zum Schlaganfall, weil einfach sich durch diese fehlende Kontraktion des Vorhofs eher Blutgerinnsel bilden können im Herzen, die sich da sonst nicht bilden würden und die dann halt mit dem Blutfluss ins Gehirn wandern, aber auch in andere Organe. Nur im Gehirn ist es halt ein Desaster, weil da führt es zum Schlaganfall und in anderen Organen wird das nicht so auffallen.
Herz-Kreislauf-Krankheiten sind ja die häufigste Todesursache in Deutschland, noch vor Krebs. Ist das System rund ums Herz so eine Art Sollbruchstelle im menschlichen Körper? Oder was Sie gerade sagten, ist das ein zivilisatorisches Problem?
Ganz bestimmt, und das merkt man auch daran, dass weltweit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf dem Vormarsch sind. Überall, wo die Schwelle zu Fortschritt und westlichem Lebensstil überschritten wird, dort nehmen dann auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich zu. Und am Ende ist es das ja auch, was unser Leben limitiert. Wir alle wollen ja leistungsfähig bleiben und bei klarem Verstand. Und genau da setzt dann halt eben der Alterungsprozess an. Und es bleibt die häufigste Todesursache, nur sind die Menschen halt deutlich durch diese Herzkatheter, Infarkte behandeln, Medikamente gegen Arteriosklerose, Diabetes behandeln, Hochdruck behandeln. Dadurch sind wir alle schon älter geworden, aber dann im höheren Alter kommen halt die Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Bevor wir über die Dinge reden, die man vielleicht beeinflussen kann, um die Herzgesundheit zu verbessern, nochmal der Notfall, wir waren gerade schon bei Schlaganfall, bei Herzinfarkt, bei wirklichen extremen Notfällen. Da kommt es ja auf die erste Hilfe an. Wir haben ja auch schon darüber berichtet. Darüber wurde ja in letzter Zeit auch öfter gesagt, Herzdruckmassage, Hauptsache die Pumpe bringt wieder Sauerstoff ins Gehirn, es passiert was und so. Wie ist das mit dem Defibrillator, der mehr und mehr auch in der Öffentlichkeit zu finden ist? Das ist erstmal das ist erste Mittel, wenn man merkt, da atmet einer nicht, der pumpt das Herz nicht und so.
Genau, das ist, glaube ich, genau das Entscheidende, diese automatischen externen Defibrillatoren, AEDs, wie die heißen, die also auch für Laien geeignet sind, die an öffentlichen Plätzen sind, die natürlich auch gewartet und geschult werden müssen, aber die kann wirklich jeder greifen. Man klebt die Elektroden auf und das Gerät sagt einem, was zu tun ist. Und dann halt die Kenntnis der Herzlungen, der Herzdruckmassage, der Herz-Kreislauf-Wiederbelebung. Das ist super wichtig. Wir haben ja da dieses Projekt bei uns auch Junge Retter mit Ingo Vogt, der da überall in die Schulen geht und den Klassen Herz-Kreislauf-Wiederbelebung beibringt. Das ist mega wichtig. Die Kenntnis, die Bereitschaft zu helfen, und der Defi rettet dann halt eben Leben, weil diese Rhythmusstörungen sind dann durch den Defibrillator oder durch den Elektroschock zu beheben.
Sind bestimmte Symptome, auf die wir achten müssen, gefährlich sind, so bestimmte Krankheiten, die immer wieder auftauchen. Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir zu den häufigen Sachen kommen. Wann sind Sie zuletzt einer Krankheit begegnet, die ganz selten vorkommt oder wo Sie erstmal nicht wussten, was ist das überhaupt, die Sie nicht kannten vielleicht?
Also vor einer Woche. Tatsächlich, wir machen ja auch MRT, Magnetresonanztomographie des Herzens, und dabei kann man Erkrankungen der Herzmuskulatur und der Gefäße sehr intensiver sehen und genauer, als man das vor vielen, vielen Jahren noch konnte. Und da hatte ich eine Patientin mit einer rheumatologischen Erkrankung, also etwas, was eher die Gelenke betrifft. Und eine sehr seltene Variante, die halt auch die Herzmuskulatur und die Herzkranzgefäße in ganz typischer Weise befällt. Und sowas sehen wir da immer wieder. Und dann ist auch so ein Zeichen, also so ein Faktum in der modernen Kardiologie, dass man immer auch andere Fachgebiete braucht. Man muss halt immer im Kontakt sein mit, in diesem Fall, einem Rheumatologen, der die Patientin geschickt hatte, und sich da immer wieder vernetzen, um auch so bei so seltenen Erkrankungen zu einer Lösung zu kommen.
Also es können angeborene Erbkrankheiten sein oder Autoimmungeschichten oder
sowas. Das fängt gerade erst an, dass wir gerade bei den Herzmuskelerkrankungen häufig genetische Komponenten haben und da sehr eng mit Humangenetikern zusammenarbeiten, machen wir hier mit der Uni Münster. Und dann müssen auch Familienangehörige untersucht werden. Man kann die Gefahr, dass sowas mal tödlich wird, besser abschätzen, solche Defi-Schrittmacher dem richtigen Patienten verordnen und auch dann seltene Herzmuskelerkrankungen zur Therapie führen. Die sind zum Teil halt eben genetisch bedingt.
Ja, also es gibt ja so angeborene Herzfehler. Es gab ja mal prominente Fälle, man wegen Fußballer, die plötzlich mit Ende 20 umfielen, und dann stellte sich raus, da war so ein Herzfehler. Genau. Kann man das vorher abschätzen?
Kann man. Also da, wir hatten ja auch hier von Rot-Weiß Essen einen Spieler, das war, glaube ich, hier auch bei Ihnen mal, der mit Defibrillator gespielt hat, der damals zu Rot-Weiß, ein Stürmer, gewechselt, und der hatte eine Herzmuskelentzündung, die auch im MRT entdeckt wurde, damals nur in seiner Stuttgarter Zeit. Also kann man so offen erzählen, weil es auch überall in den Medien war und er gerne da als Botschafter fungiert hat.
Ich erinnere mich, weiß nur den Namen nicht mehr, aber.
Ja, komme ich jetzt leider auch gerade nicht. Er möge es mir verzeihen, wenn er es hört. Da als Botschafter aktiv war, und sowas ist bei jungen Sportlern selten. Also Sport ist mega gut und der Nutzen überwiegt den Risiken massiv. Das darf man nie vergessen dabei, aber in diesem Spitzensportbereich muss man schon oft sehr genau gucken. Da gibt es Herzmuskelentzündung, aber auch genetisch bedingte erbliche Veränderung der Herzmuskulatur. Asamoah von Schalke 04 damals hatte, meine ich, eine Erkrankung des rechten Herzens, das weiß ich aber nicht genau, da waren wir nicht involviert. Die kann man mit MRT und Genetik gut erkennen. Wir haben ja auch eine Sportkardiologie, zu der nicht nur die Rot-Weiß-Spieler kommen, sondern viele andere Sportler auch. Und da haben wir halt immer wieder so seltene Fragestellungen. Ne? Ich bin im Endsprint, habe ich Herzstolpern, ist da was Schlimmes? Und da gibt es tatsächlich so ein paar Krankheiten, die man dann kennen muss. Und dann braucht man so ein Netzwerk von Spezialisten, die das dann für die Sportler rausarbeitet. Ne?
Bevor wir über die positiven Seiten von Sport reden, kann zu viel Sport auch gefährlich fürs Herzen sein? Also Herzvergrößerung oder eben, dass da so Risiken entstehen?
Wahrscheinlich nicht. Also es gibt das Sportlerherz als, wo wir noch zurzeit glauben, physiologischen Anpassungsvorgang, wo wir bei immer noch nicht genau wissen, warum manche Sportler so eine Vergrößerung des Herzens bekommen. Typisch für das Sportlerherz ist, dass es nach dem Sport relativ schnell verschwindet. Viele Patienten sagen ja, oh ja, damals habe ich ja Leistungssport gemacht, jetzt ist mein Herz, muss ja immer noch. Nee, ist es nicht. Das ist relativ, das Abtrainieren und Verschwinden dieses Phänomens ist typisch für das Sportlerherz. Ja, und dann würde man natürlich erwarten, dass es irgendwie so eine Schwelle gibt, wo es dann gefährlich wird. Die letzten Daten, die wir so haben aus den wissenschaftlichen Publikationen, sagen das nicht. Also es gibt dann keinen weiteren Nutzen mehr, wenn man so in diesen Triathlon-Extremsportbereich geht. Ist das nicht mehr wirklich besser fürs Herz als dreimal die Woche joggen gehen, aber es ist auch anscheinend nicht gefährlich.
Gefährlich ist wahrscheinlich eher keinen Sport zu treiben oder sich zu wenig zu bewegen. Kommen wir mal zu diesem Thema. Was kann ich tun als Otto-Normal-Verbraucherin oder Verbraucher? Sport ist auf jeden Fall die Lösung oder Bewegung ist ein Schlüssel zu einem gesunden Herzen.
Das wäre der Blockbuster. Also wenn das ein Pharmaunternehmen wäre, Bewegung, da würde ich die Aktien sofort kaufen, die würden durch die Decke gehen. Bewegung ist ja nicht nur für das Herz-Kreislauf-System das A und O, das ja Tumorerkrankungen, Depressionen, ja auch eine riesen Volkskrankheit, viel, viel seltener. Sport und Bewegung tut da ganz viel. Und schon, also gerade gab es eine Pressemeldung zu einer Studie vor ein paar Tagen noch, 5 Minuten Spaziergang am Tag versus kein Spaziergang, 10% weniger Infarktsterblichkeit. Also es ist also brutal effizient. Ne? Sind die Alltagsbewegungen. Das muss man auch immer wieder sagen. Ich sage dem Patienten, ihr Herz sieht jetzt nicht, ob sie auf dem Triathlon Rad in Lycra da durch die Landschaft zischen oder mit dem Hollandrad und ihrer Familie in den Biergarten. Wahrscheinlich ist sogar das mit der Familie in den Biergarten besser, weil es auch eine soziale Komponente hat, die schwer zu messen ist. Die gibt es aber ganz bestimmt.
Da ist nur das Bier dann das Problem, aber das ist an anderer Stelle.
Genau, da muss man da was anderes nehmen. Und es ist einfach dieses Nicht-Sitzen in Bewegung bleiben im Alltag. Also ob das nun die 10.000 Schritte sind, aber diese kleinen Unterschiede machen es halt auch. Die New York Times hat, ich glaube, das war vor 2 Jahren mal so ein Leitartikel, Sitting is the new smoking. Also das Rauchen haben wir jetzt bekämpft, aber Sitzen ist die neue Gesundheitsgefahr. Ne?
Wie sagen Sie es Ihren Patienten und Patientinnen?
Also was ich über die Jahre immer so rausgefunden habe, dass ich nicht generelle Sportempfehlungen gebe, sondern die nach ihren Vorlieben frage. Man wird nie einen Schwimmer zum Läufer machen, der einfach Laufen hasst und umgekehrt auch nicht, sondern muss einfach nur mal ein bisschen mit dem Patienten ins Gespräch kommen. Also ich mache das immer sehr gerne, sind ja auch interessante Lebensgeschichten oft. Ne? Und dann kommt relativ schnell, wenn man da so ein bisschen ins freie Gespräch kommt, so Geschichten wie, ja, damals bin ich ja mal mit dem Rad da und dahin gefahren. Und dann frage ich natürlich, warum machen Sie es denn nicht? Und ja, eigentlich. Und da entstehen viele tolle Sachen und dadurch, dass wir auch, da kommen wir ja später noch drauf, diese 1000-Herzen-Initiative trifft man da auch Leute. Also wir hatten da schon Herztransplantierte, die mitgelaufen sind, Kunstherzpatienten oder einfach der Opa, wo der Enkel ihn mitgeschleppt hat, der gesagt, übrigens, ich bin jetzt Patient bei Ihnen und Doktor, machen Sie nicht so schnell, Sie sehen nicht gut aus, der dann richtig trainiert hat. Das sind so diese einfachen Dinge. Ne?
Also Ausdauer, aber auch die kleinen Schritte, macht alles Sinn.
Macht alles Sinn, wenn man jetzt so ein Muster hat, in den jüngeren Jahren spielt Ausdauer eine große Rolle, wenn man jetzt so auf die 60 zugeht, dann 50, 60, dann spielt tatsächlich Kraft eine Rolle und dann ab 60 aufwärts auch Koordination, also es sind immer unterschiedliche, also unser Alterungsprozess, der ja normal ist, greift unterschiedliche Systeme an, wenn jetzt so ein 30, 40-Jähriger sicher besonders von Ausdauersport profitieren, weil das dann auch das Herzinfarktalter danach kommt. Ist es jetzt, ich werde dieses Jahr 60, dann ist es so in meinem Alter jetzt auch einfach Krafttraining. Also die
Muskeln stärken.
Ja, das merkt man dann, wenn man dann 10 Jahre älter ist, wie schnell kommt man aus dem Stuhl noch hoch. Und das muss man jetzt schon die Grundlagen dafür legen. Und das bespreche ich aber auch. Und die Weltgesundheitsbehörde sagt, 150 Minuten, das muss man ja für alles eine Zahl haben, mittelintensiver Ausdauersport pro Woche, da ist aber auch Tanzen und alles Mögliche dabei, ist also schon sehr modern und sehr weit gefasst. Das finde ich super gut, weil es ja viele Patientengruppen dann mit einbezieht. Und aber auch zweimal die Woche moderates Krafttraining. Und da gab es gerade eine aktuelle Studie, ist es eigentlich wurscht, wie man das Krafttraining macht, ob man das mit zu Hause mit einer Wasserflasche und Kniebeugen tut oder im Fitnessstudio, überhaupt, dass man es macht, ist entscheidend, ne?
Okay, wir haben ja hier im Radio nicht mehr CDs, die wir heben müssen, sondern digital. Wir müssen uns was anderes.
Aber wir stehen jetzt ja auch. Also wir sitzen nicht. Das ist schon mal besser. Schon mal besser.
Weil sitzen ist das neue Rauchen.
Wir bewegen uns auch jetzt hier beim Podcast. Also machen eigentlich alles richtig.
Ich zappel hier so ein bisschen rum, weil der zweite Punkt neben Sport ist Ernährung. Ja. Inwieweit hat Ernährung einen Einfluss auf das Herz? Mehr eine rhetorische Frage. Ich habe gesagt, gut fürs Herz sind für mich Lebkuchenherzen. Da freue ich mich. Aber ich glaube, sie sind
die mag ich auch sehr gerne.
Gut genug für wirkliche Herzgesundheit.
Ja, das mit dem Ernährung ist tatsächlich schwieriger in klare Worte zu fassen. Bewegung ist super gut messbar, bis hin einfach zu Schrittzähler oder Bewegungsmelder, mit denen man solche Studien machen kann. Super einfach messbar. Bei der Ernährung ist das schwieriger. Wahrscheinlich ist eine Mittelmeerkost, so eine mediterrane Diät mit viel pflanzlichen Fetten, Fisch, Gemüse, Salaten gut. Aber man kann es nicht in so eine klare Studienempfehlung fassen. Also die Kriterien sind nicht so hart. Ich versuche immer eine ausgewogene Ernährung zu vermitteln. Und wir haben ja aus den vergangenen Jahren gelernt, dass jetzt auch die Butter und die tierischen Fette jetzt nicht so schlimm sind, wie wir das mal früher geglaubt haben. Wurde ja cholesterinarme Margarine und alles Mögliche propagiert. Das scheint ja nicht so ganz richtig zu sein. Sondern ich glaube, wichtig ist eine vielseitige Ernährung. Und ich bin jetzt kein Gastroenterologe, kein Magen-Darm-Spezialist. Wir lernen ja mehr und mehr, dass diese Magen besetzt mit Bakterien, dieses Mikrobiom individuell ist. Und was dem Einzelnen gut tut, muss der Einzelne wahrscheinlich dann auch herausfinden. Die Extreme ist ja klar. Also jetzt Unmengen an fetten Nahrungsmitteln und
nur Burger und
genau. Also selbst gekochtes, selbst produziertes, das ist, glaube ich, aus der Region. Da gibt es ja hier Riesenangebote. Essen ist auch rundherum grün.
Und Obst und Gemüse ist nicht falsch.
Absolut nicht. Ne? Genau, man muss nur beim Obst wiederum sagen, das ist auch Zucker, das darf man nicht vergessen. Die großen Gefahren sind halt gerade, das ist ja auch gerade in der öffentlichen Diskussion sehr, sind halt Limonaden, zuckerhaltige Getränke. Mhm. Das ist wirklich mega gefährlich und das auf keinen Fall. Also möglichst wenig Alkohol, keine zuckerhaltigen Getränke und sonst eine sehr ausgewogene, wenig Fastfood beinhaltende Ernährung, wobei ich Pommes Currywurst auch total liebe, muss ich zugeben. Aber es ist alles.
Ich habe vorhin im Steckbrief schon gemerkt, so ganz.
Die Vielzahl von verschiedenen Dingen, die macht es natürlich aus. Ne?
Gut, wir haben Sport, da sind Sie weit vorn, Ernährung, nicht überall 100%. Und jetzt der Stress. Mhm. Stress ist auch schlecht fürs Herz. Also, wenn ich jetzt einen sehr stressigen Job habe oder stressiges Leben, wir hatten es am Anfang ja mit einem Ereignis, das vielleicht mich mental sehr stresst, das kann direkt aufs Herz schlagen oder hat einen negativen Einfluss?
Ja, wenn der Stress ein schlechter Stress ist. Also der Stress ist ja zunächst mal, die Stressreaktion des Menschen ist ja erstmal positiv. Ne? Das hat den eiszeitlichen Jäger vor dem Mammut bewahrt. Also das wird alles auf Alarm gesetzt, der Körper. Man kann fliehen oder kämpfen. Das ist ja diese Grundstressfunktion. Dieser chronische Stress, das ist eher das Problem.
Also Cortisol, das die ganze Zeit dann
das, durch den Körper jagt. Zum Beispiel. Genau. Da müssen wir jetzt Psychologen und Neurobiologen fragen, die das genauer kennen. Interessiert mich aber auch echt wirklich sehr das Thema, was man da alles schon forschend weiß. Und das ist ja teilweise so, dass manche Patienten schon Stress haben bei dem Gedanken an das, was stressend dann im Verlauf des Tages kommt. Das ist sicherlich für viele gesundheitliche Themen ein Problem, nicht nur fürs Herz. Ne? Jetzt, was meinen Beruf anbetrifft, habe ich das nie so als belastend empfunden. Also ich mache das nach wie vor unglaublich gerne und habe jetzt auch die schwierigen Situationen eher so als herausfordernd empfunden, nie wirklich als stressig. Ne? Mhm.
Trotzdem gilt aufpassen vor Stress, mal Entspannung, total. Genug schlafen.
Ja, aber das ist mega wichtig und anscheinend ist es auch keine Heldentat, wenig zu schlafen, sondern Schlaf scheint auch in der Menge eine Wichtigkeit zu haben. Ne?
Ja, naja, Leistungsgesellschaft mehr und du musst das
machen, das ist. Genau, und schlafen scheint, also auch irgendwie dieses, was früher Müßiggang hieß oder einfach mal chillen oder so. Ja. Das hat, glaube ich, auch so, man muss nicht jeder Tag immer perfekt verplant sein und jetzt mache ich noch mein Optimum hier mit Herzfrequenz da, noch walken gehen oder so. Nö, vielleicht ist dann einfach mal rumlungern und ein bisschen spazieren mit dem Hund auch ganz eine ganz gute Option. Ne?
Wir Erwachsene sind ja nun auch Vorbild der für Kinder. Und über Kindergesundheit wollte ich mit Ihnen auch noch sprechen, weil das gerade bei dem Projekt, was Sie gerade schon angesprochen haben, genau, bei dem 1000-Herzen-Lauf, eine große Rolle spielt. Ja. Denn Kinder, da haben wir dann die Punkte, da ist die Ernährung nicht immer optimal, mal schnell und in der Schule gibt's nichts und dann gibt man mal irgendwas Ungesundes mit. Sport und Bewegung ist nicht bei allen Kindern gleich gut ausgeprägt und Stress ist womöglich auch noch da, weil Leistungsdruck und so weiter. Und Sie arbeiten sozusagen dagegen. Sie haben die Fakten, also es gibt ja auch eine Internetseite, wenn man 1000 Herzen eingibt, kommt man darauf oder eben auch über Ihren Namen. Und da sind schon alarmierende Zahlen, dass 80% der Heranwachsenden, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 60 Minuten körperliche Bewegungszeit unterschreiten, also sich zu wenig Bewegung. Und körperliche Fitness von Kindern ist erheblich schlechter als vor 20 Jahren zum Beispiel. Und so weiter. Gehen wir mal zurück. Wann haben Sie angefangen, sich dafür mehr zu interessieren und zu sagen, da müssen wir was tun, da müssen wir was initiieren?
Ah, das liegt schon ganz lange zurück. Meine Frau habe ich tatsächlich beim Joggen kennengelernt. Die war auch eine wirklich gute Mittelstreckenläuferin und die hat auch schon immer zu mir gesagt, du musst mal irgendwie so, du bist ja Kardiologe, Herz und Gefäß, du musst mal irgendwas machen mit einem Volkslauf. Mhm. Und so, das waren so die ersten Gedanken. Und so, wenn man im Herz-Kreislauf-Bereich tätig ist als Kardiologe und Essener ist und die Stadt kennt, hier in den Sportvereinen war, dann fand ich das irgendwie, das passte, dass wir uns da engagieren. Also das sind wir drei, der Thomas Schmitz, Heinrich Wienecke und ich, und haben vor mehr als 10 Jahren dann begonnen, zunächst mit dem Volkslauf, diesen am 1. Mai immer auf Zollverein. Wir fahren 1. Mai, kann sich jeder merken. Mhm. So als erste Geschichte haben dann in Mülheim die Wander-Challenge, hatten Triathlon, Golfturniere, Patientenwanderungen, Radtouren, hatte ich noch gar nicht im Vorgang erzählt, haben wir auch. Mhm. Also einfach Menschen in Bewegung bringen und dafür haben wir dann viele, viele Unternehmen der Region gewinnen können, die das unterstützen, auch finanziell. So dass einerseits natürlich der Lauf oder das Zusammenkommen hat ja schon mal eine Wertigkeit, hat ja ein Vorbild. An dem Tag sind die Leute alle in Bewegung, das ist schon mal klasse. Auch ein wunderbares, buntes Familienfest irgendwie. Und dann ist dann am Ende immer noch Geld da und dann ist jetzt auch sicherlich ein Aufruf an die Leute, die das hören, kann man sich bei uns bewerben. Und da gibt es jetzt nicht irgendeine große Gala oder irgendein großes Event, sondern meistens gibt es Currywurst oder Grillen oder irgendwie einen Kaffee irgendwie im Vereinsheim, die uns einladen und dann werden Projekte in der Stadt und der Umgebung honoriert, wo da werden Trikots gebraucht für eine Fußballmannschaft, eine Judomatte, Tischtennisplatten, Ruderboote, Fahrräder, Volleyballfeld für die Pause, Boxhandschuhe. Also jeder, das sind ganz viele tolle Leute, lernt man da kennen. Das sind ja alles Ehrenamtler, die sich da in diesen Vereinen engagieren. Mhm. Und ich war auch in ganz vielen Sportvereinen als Kind hier in Essen, habe alles Mögliche mal probiert. Und da haben wir eine Riesensympathie für. Und deshalb ist dieser 1000-Herzen-Gedanke entstanden.
Also es kommt Vereinen und kommt Kindern zugute und Jugendlichen.
Genau. Oder Schulen. Also das ist alles dabei. Schulen, Grundschulen, weiterführende Schulen. Manchmal sind es private Initiativen. Da kann man sich einfach bei uns melden. Contilia Sozialinitiative 1000 Herzen.
Also Contilia ist die Klinikgruppe, gehört ja auch Elisabeth Krankenhaus und so weiter dazu.
Genau.
Und da ist die Initiative. Genau. Man findet es auch, wenn man es eingibt, im Internet.
Genau. Das wird von uns allen in der Contilia gemeinsam getragen. Da sind auch ganz viele Leute, die mithelfen. Also müsste man jetzt immer so im Nachspein bedanken, möchte ich nicht bei. Da würde lange dauern. Da machen ganz viele tolle Leute mit und die müssten das nicht tun, aber die sind so überzeugt und haben auch so einen Spaß dann da dran. Und wir sind jetzt, glaube ich, im 12. Jahr Herzkreislauf.
Ja, ich habe es hier stehen. 12. Herzkreislauflauf ist jetzt am 1. Mai. Steht kurz bevor. Kann man sich da spontan anmelden oder hingehen?
Wie
ist
vorher anmelden.
Vorher anmelden, auf jeden
über
Fall.
Über die Website. Mhm. Das ist notwendig, weil wir auch immer einen echt großen Zulauf haben. Und wenn das Wetter gerade gut ist, dann kommen super viele Leute. Und es sind dann über 2000 Läuferinnen und Läufer. Da ist vom Bambini-Lauf bis wirklich guten Bestzeiten über 10 Kilometer alles dabei.
Damit geht's los, ne? 10 Kilometer, da kommt so 5 Kilometer jedermann Lauf.
Und die Bambini laufen schon verdammt gut da über 10. Da sind auch Leute, die man auch so aus der Laufszene kennt. Aber dann ist 5 Kilometer ist immer die größte Menge. Da reiche ich mich auch immer ein und laufe da mit der Familie, mit Kindern, Freunden und man ist dann schön zu sehen, manche verabreden sich richtig für den Lauf, die kommen auch von weiter weg, lernen das Ruhrgebiet dann kennen. Und
das ist ja auch ein schönes Gelände, ne? Das ist um Zollverein. Ja. Dann auch. Also ja. Das ist ja auch eine spannende Gegend für
total schön.
Den
also wäre auch noch so ein Lieblingsort, ne? Ja. wenn man was machen will und das Ruhrgebiet zeigen möchte und die Stadt Essen, ist glaube ich dieser Zollverein auf der einen Seite und dem Ballneisee auf der anderen Seite Natur und industrielles Erbe. Das ist und diese Menschen ist schon echt was Besonderes hier.
Also es gibt kleine Läufe, man muss nicht topfit sein, man muss auch nicht herzkrank sein, um da mitzulaufen, im Gegenteil.
Also meine Lieblingsteilnehmerin, ich weiß nicht mehr, ob sie überhaupt noch lebt, bei einem der ersten Läufe war eine Rentnerin mit Rollator, die mit 100 Euro unbedingt laufen wollte. Da haben wir für sie eine kleine Strecke über 200 Meter abgesteckt, die hat einen riesen Applaus gekriegt und gab da auch ein Foto, damals war auch in der WAZ hier. Das sind so Dinge, da geht einem das Herz auf. Das ist schon echt cool. Die wollte was für die Kinder tun. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass diese Arterienveränderungen im Kindesalter beginnen. Ne? Es gibt also 10-Jährige, die haben schon Gefäßveränderungen. Und das Essensangebot ist morgens nicht für alle Kinder da. Also ich weiß noch, ich bin damals zum Gymnasium 2,5 Kilometer gelaufen jeden Morgen. Dann kam man nach Hause, dann hat man die Tasche weggeworfen, ist auf den Bolzplatz kicken gegangen. Kam irgendwann im Dunkeln wieder, das ist ja nicht mehr da. Die durchschnittliche Wegstrecke zur Schule ist jetzt 200 Meter. Und das ist so.
Die Bewegung ist manchmal auch nur das Handy vor die Nase zu halten und wieder weg, platt gesagt.
Und da können wir aber alle was gegen tun, einfach machen. Und das sind so Sachen,
die Sie machen das mit Kolleginnen und Kollegen bei diesem Lauf, also 1. Mai steht kurz bevor, Anmeldung noch möglich über die Webseite, verschiedene Läufe, verschiedene Möglichkeiten und es gibt auch sonst verschiedene Möglichkeiten zu helfen oder selbst was für sich zu tun.
Absolut, man kann auch spenden für 1000 Herzen unmittelbar für die Projekte oder über uns. Das ist auch immer wieder schön, also Menschen feiern runde Geburtstage, spenden dann für 1000 Herzen, das ist alles mega willkommen.
Und Sie erleben auch Geschichten, wo später Leute kommen und sich nochmal bedanken und sagen, tolle Sache, gut, dass ich das mitgemacht habe.
Das ist, also wie gesagt, also dieser eine Patient, der mich da überrundet hat, wo ich noch 10 Kilometer gelaufen habe, nicht überrundet, aber überholt hat und in Sorge war, ob ich noch fit sei. Und der selber aber ein paar Monate vorher einen Herzinfarkt hatte, das sind so Sachen, wo man dann so als Kardiologe denkt, boah, da alles gut gelaufen.
Respekt.
Schöne Geschichte, ne?
So, wir gehen ja Richtung Ende. Also hier können wir nachgoogeln, können wir auch nochmal in die Shownotes, wie es so heißt, schreiben. Jetzt kommt kurz vor Schluss noch die Podcast-Fee zu Ihnen und gibt Ihnen 3 Wünsche, die Sie frei äußern können. Oder nehmen Sie mal maximal 3 an Eltern und Kinder, an Politiker oder und an Verantwortliche, an die Kolleginnen und Kollegen Mediziner. Wenn Sie jetzt Wünsche frei haben, an wen würden Sie welche Wünsche richten?
Ja, genau. Also so passend zu der Rolle jetzt hier und der Geschichte würde ich mir in der Stadt Essen, ich weiß, wir sind gut betreut hier, ist eine tolle Stadt, noch mehr Engagement für Sport und Kinder wünschen. Und die Qualität unserer Turnhallen, unserer Sportstätten, die Unterstützung dafür, die Wertigkeit im Sportunterricht, das würde ich mir wünschen, dass wir das noch mehr, also wir machen schon viel, also das sehe ich auch mehr als andere Städte, aber das könnte noch mehr sein. Wir wollen ja auch eine Olympia-Bewerbung und ähnliches. Da müssen ja auch dann Olympioniken starten. Die müssten dann jetzt
Goldmedaille zu gewinnen.
Die müssten dann jetzt die Möglichkeiten bekommen. Ja. Also das wäre eine tolle Sache, wenn da mehr passieren könnte.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die stelle ich auch immer den Spezialisten, die medizinische Laufbahn eingeschlagen haben. Was muss man tun, um Herzspezialist zu werden, wenn es darum geht, vielleicht Nachwuchs zu finden, der in 20 Jahren Sie beerbt?
Also wir haben tatsächlich genug Nachwuchs und auch richtig coolen Nachwuchs, muss ich sagen. Die sind ganz klasse und die erleben jetzt natürlich eine Kardiologie, die viel mehr Möglichkeiten hat, als ich die damals hatte, als wir angefangen haben. Da gab es gerade mal Ultraschall und ein bisschen Herzkathedern und Schrittmacher in den Anfängen. Man muss sich in dieses Organ verlieben und die Funktion und die Krankheiten, die damit verbunden sind. Man braucht, glaube ich, eine große Belastbarkeit und Ausdauer, um dabei zu bleiben, das lernt man nicht innerhalb von 1-2 Jahren, sondern es braucht eine längere Zeit. Aber um Nachwuchs machen wir uns zumindest keine Sorgen. Was da kommt, die sind mindestens so gut wie wir, wenn nicht besser.
Gut zu hören. Würden Sie das wieder machen, wieder den Job?
Jederzeit.
Den Richtung einschlagen? Dann schlagen Sie jetzt noch einmal den Deckel von dem Glas auf. Wir nehmen noch zum Abschluss eine Frage aus unserem Fragenglas, wie es so.
Da bin ich jetzt gespannt. Das ist jetzt ein ganz kleiner Fitzel.
Sind die gefährlichsten.
Was ist für Sie der perfekte Start in einen freien Tag? Ausschlafen und Kaffee, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Kaffee haben wir vorhin schon gehört, aber es gibt freie Tage bei Ihnen auch.
Wenige, aber die gibt es schon, klar.
Also zum Beispiel auch da können Sie erstmal einen Kaffee trinken.
Genau.
Ja, das war's. Das war Essen im Ohr zum Thema Gesundheit. Heute mit dem Schwerpunkt Herz. Zu Gast Professor Dr. Oliver Bruder vom Elisabeth Krankenhaus und mit vielen Jobs, die wir am Anfang aufgezählt haben, einschließlich des 1000-Herzen-Laufs. Danke für Ihre Zeit. Wer mitreden will oder Fragen hat, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Ich empfehle auch die anderen Radio Essen Podcasts und bei Essen im Ohr besonders das Thema Gesundheit. Zuletzt waren ja zum Beispiel der Leiter einer Psychiatriestation da und eine Kinderärztin. Und schon in wenigen Wochen gibt es ein total spannendes Thema: Nerven, Gehirn, Alzheimer, Schlaganfälle, Parkinson oder Multiple Sklerose sind dann unsere Themen, Stichwort Neurologie. Ja, mein Name ist Christian Pflug. Ich freue mich aufs nächste Mal und das Schlusswort auch für diese Ausgabe traditionell unser Gast, der Kardiologe Oliver Bruder. Bitteschön.
Ja. Vielen Dank und wir sehen uns am 1. Mai, 12. Herz-Kreislauf auf Zollverein.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu, überall da, wo es Podcasts gibt.